Guten Morgen, ihr hört seinen Inside Moin Podcast und weil wir heute drei Franken sind, noch habe ich mir gedacht, na können wir es gleich auf Fränkisch machen. Und als erstes begrüße ich einen Ben von die Pixel Maniacs aus Nürnberg.
Ein Mecht, servus.
Und als zweiten Gast habe ich jetzt einen Christopher von Handy Games da.
Servus.
So, servus Bernhard. Jetzt haben wir wahrscheinlich 70% von den Hörern gleich verloren, weil die sich jetzt denken, was erzählen da die Doldis da, was soll das Geschmarri? Deswegen wechseln wir vielleicht doch ins Hochdeutsch zurück. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich das erste Mal erinnere, das erste Mal, dass drei Franken da sind. Und zwar tatsächlich der Ben. Du warst ja schon mal so halb bei uns zu Gast. Da war ich nämlich bei euch und habe ein Interview dann mitgebracht, was ich ausgestrahlt habe. Aber falls das nicht alle gehört haben, erkläre noch mal ganz kurz, wer sind denn die Pixel Maniacs?
Jo, die Pixel Maniacs sind ein Indie-Studio aus die Pixel Maniacs, Entschuldigung. Hab mich versprochen, sind ein Indie-Studio aus Nürnberg und wir machen Spiele für Steam, PC, PS4, Xbox und für die Switch neuerdings und hatten vorher lange Zeit Apps gemacht.
Und was ist das jüngste Beispiel im Switch-Segment?
Das jüngste Beispiel im Switch-Segment ist Chroma Gun. Das ist auch das Spiel, was ich vorgestellt hatte, als du bei uns zu Besuch warst. Ein wunderschöner First-Person-Puzzler.
Lass dich doch nicht so drängen. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, es ist problemlos möglich, Werbung zu machen. Deswegen, also, wir haben das ja auch besprochen, das Chroma Gun. Und da gab es aber die Switch-Version noch nicht. Aber es geht natürlich, ich weiß, ihr hört das immer nicht so gern, in die Portal-Richtung. Es ist ein super lustiger kleiner Puzzler. Und den gibt's jetzt auch für die Switch. Das heißt, wenn du keine Werbung machen möchtest, dann mache ich das.
Ich habe es dezent gemacht. Aber gut, vielen Dank.
Okay. Und wie gesagt, den zweiten Gast ist der Christopher von Handy Games. Auch du darfst Werbung machen und uns kurz erklären, was ist denn eigentlich Handy Games?
Ja, Handy Games gibt's schon seit 18 Jahren. Wir machen Spiele, kommen aus der Mobilfunkecke. Also wir haben Handyspiele gemacht früher, noch auf Schwarz-Weiß-Geräte. Jeder, der so ein Siemens-Handy hatte, hat eigentlich die Spiele von uns dann gezockt. Und sind dann eben mit der Zeit gealtert, also haben eigentlich jetzt Spiele für alle Plattformen, egal ob es Virtual Reality ist, ob Switch ist. Wir haben 11 Spiele angekündigt, allein für die Switch. VR haben wir jetzt 2 Spiele, die jetzt gerade in Early Access reingehen. Ansonsten PC, Konsole, immer noch Mobile, da bleiben wir uns treu und ich glaube immer noch so, ja, wir haben Spaß und leben hier in Franken. Und also ganz ehrlich, ich hätte es mit Fränkisch auch kein Problem gehabt, die ganze Zeit zu sprechen, weil Fränkisch ist doch sexy, oder?
Würde ich jetzt schon auch sagen. Ja, ob das aber alles so sehen, weiß ich jetzt nicht.
Ich müsste da leider ein bisschen aussteigen, da ich in Berlin geboren bin.
Was?
Ja, mir leid.
Aber Berlin ist tatsächlich auch ein super gutes Stichwort. Deswegen vielen Dank, Ben, an die Steilvorlage in dieser Sekunde. Wir wollen nämlich heute über die Verbandsfusion reden und die ist tatsächlich in Berlin passiert. Am 29. Januar haben sich dort die zwei deutschen Branchenverbände für die Games-Industrie, nämlich der Bio und der Game, zu einem gemeinsamen Branchenverband zusammengeschlossen. Und der neue, alte Geschäftsführer, muss man ja im Grunde sagen, weil er war vorher der Geschäftsführer des Bio, hat gesagt, es ist ein historischer Tag für die deutsche Games-Branche. Und dann denkt man sich, naja, wenn das so historisch ist, dann wollen wir doch da mal drüber reden, ob das wirklich so historisch ist und was es denn eigentlich überhaupt mit diesen Verbänden auf sich hat. Weil ihr, Ben, seid jetzt da neu beigetreten. Also ihr habt wirklich diese Fusion zum Anlass genommen, euch dann diesem neuen Branchenverband, Spitzenverband, wie man das auch immer nennen möchte, dem Game dann anzuschließen. Und Christopher, ihr seid nicht in dem Verband Mitglied, wart auch in keinem der beiden alten Verbände, also weder im Bio noch im Game irgendwie mal Mitglied, oder?
Wir waren nicht im Game, wir waren nicht im Bio, wir waren nicht im VOD, wir sind aber im Bayerischen Metall- und Elektroverband.
Dann müssen wir da nämlich dann auch nochmal erklären am Ende, warum ihr da jetzt euch dagegen entschieden habt. Und Ben, du darfst natürlich auch nochmal erklären, warum jetzt diese Fusion so der Grund war. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, muss ich leider zu so einem kleinen Monolog so ein bisschen ausholen, weil du ja auch schon, Christopher, den VUD angesprochen hast. Und da sind wir nämlich schon beim Stichwort Historie, weil man fragt sich natürlich, warum gibt es denn zwei Verbände und wo kommen die denn her und warum fusionieren die jetzt? Und da ist viel geschichtlich passiert. Und zwar ging es 1993 mit dem besagten VUD, das war der Verband der Unterhaltungssoftware in Deutschland, los. Das war zum Beispiel tatsächlich auch der Verband, der die Games Convention in Leipzig, also den Vorgänger der heutigen Gamescom, ins Leben gerufen hat. Der VUD hat die Etablierung der USK, also diese Selbstverpflichtungseinrichtung, in der sich die Industrie dazu verpflichtet, Alterskennzeichen zu vergeben für die Spiele. Und das muss man leider auch dazu sagen, weil die USK immer so als der Bad Boy, so das sind die, die Spiele zensieren und so. Das ist eben nicht so, sondern die USK wurde im Prinzip gegründet, um einer möglichen staatlichen Regulierung zuvorzukommen. Also man hat als Industrie gesagt, wir werden uns da selber verpflichten, eine Alterskennzeichnung einzuführen und wollen eben nicht, dass der Staat uns das vorschreibt. Und dann wurde dann eben über mehrere Schritte das Ganze auch dann als akzeptierte quasi Alterseinstufung dann vorgesehen. Und da ist relativ viel passiert. Also die haben da durchaus was erreicht. Aber dann überraschend, 2004 hat sich dieser Verband nach internen Streitereien, was man so gelesen hat, aufgelöst. Und es ging dann, gab dann auch Presseberichte, also der Spiegel und alle möglichen haben da auch drüber berichtet. Hieß es dann, es gäbe einen Streit oder es hätte einen Streit gegeben zwischen den großen und den kleinen Verbandsmitgliedern. Also sprich so zwischen den großen Publishern und den kleineren Publishern, die dann möglicherweise aus Deutschland kommen. Und da hat der Spiegel, ich habe mir das auch als Zitat rausgeschrieben, gesagt, damals innerhalb des 1993 gegründeten Verbandes gärte es dagegen seit mindestens 2 Jahren. Einigen großen Mitgliedern schmeckte es nicht, dass der ursprünglich eben von großen Unternehmen gegründete Verband sich zunehmend offen zeigte gegenüber mehr Firmen, die irgendwie mit dem Games-Markt verbunden sind. Also damals ging es dann auch darum, ob man irgendwie T-Online, die ja dann auch so ein bisschen mit Games, Publishing und es war ja dann so der Beginn der Browser-Games und so, da experimentiert haben, ob man die aufnimmt. Und das heißt, dieser VUD ist dann 2004 nach diesen Streitigkeiten aufgelöst worden und dann gab es für kurze Zeit erstmal keinen Verband. 2005 ist dann der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware gegründet worden und das war aber dann ein kleinerer Verband, weil den haben dann 11 große Publisher als Gründungsmitglieder ins Leben gerufen und das waren eben vorrangig internationale Unternehmen wie damals Eidos, die dann zu Square Enix übergegangen sind, EA, Sony, Nintendo, Ubisoft und so. Also die einzige deutsche Firma, die da bei war Koch Media, aber auch die waren ja ein Publisher und da war schon die Marschrichtung quasi vorgegeben. Der Bio ist so ein Publisher-Verband, also das sind Firmen, die wollen in Deutschland Spiele verkaufen und jetzt nicht automatisch unbedingt auch Spiele hier entwickeln. Das ist vielleicht ein netter Nebeneffekt, aber ist jetzt nicht ihr oberstes Ziel. 2004 hatte sich schon damals eher so als Interessengruppe, später wurde das auch ein Verband, dann aber der Game, der Bundesverband der deutschen Games-Branche, gegründet und der wiederum repräsentierte vorrangig Studios, also Entwickler, die hierzulande irgendwie tätig waren. Und das sorgte dafür, dass es für lange Jahre eine relativ klare Aufgabenteilung gab. Also der Bio war der Verband der Publisher, der Game war der Verband der Entwickler. So war das mehr oder weniger aufgeteilt. Und dann gab es aber 2014 einen ersten Versuch einer Fusion. Der ist dann aber gescheitert. Nach 2 Jahren intensiver Bemühungen, wie es damals eben in der Pressemitteilung auch hieß. Also man hat wirklich 2 Jahre verhandelt, ob man diese beiden Verbände in einen gemeinsamen überführt. Das ist dann aber geplatzt und dann ging es halt erstmal wieder gewissermaßen fast mit einer Eiszeit. Also es war schon dann deutlich, dass die beiden Verbände sich da doch ein bisschen irgendwie zerstritten hatten weiter. Und dann kam erst Ende 2016 wieder Bewegung in die Sache, nämlich der Maximilian Schenk, damals Bio-Chef. Der ist als Bio-Chef dann abgetreten und sein Nachfolger wurde Felix Falk, den wir ja schon angesprochen haben, von der USK. Und wenige Monate danach oder eigentlich Wochen fast danach ist auch Thorsten Unger als Game-Chef dann zurückgetreten und wurde dort dann nicht, also es wurde dort kein neuer Nachfolger gefunden für ihn. Und mit dem neuen Personal lag dann natürlich auch der Verdacht nahe, dass es möglicherweise einen neuen Fusionsanlauf gibt. Und der ist jetzt dann wirklich 2017, beziehungsweise da wurde halt eingeleitet. Im Januar 2018 wurde dann endgültig dann vollzogen und wir haben den besagten neuen Branchenverband Game. Uff, so, das war jetzt ein langer Monolog von mir, deswegen erstmal Entschuldigung an euch beide, dass ich das jetzt alles so habe runterrattern müssen, aber ich glaube, es ist schon wichtig für die Historie, um das zu verstehen. Und jetzt, Ben, erteile ich natürlich dir das Wort, weil ich habe dann gesehen, dass ihr offenbar diesen neuen Verband sofort zum Anlass genommen habt, da auch beizutreten. Ihr wart vorher nicht Mitglied. Warum war das denn jetzt der entscheidende Aspekt, der euch dazu bewogen hat, Mitglied beim Game zu werden?
Absolut, ja. Erstmal danke für den historischen Background. Den habe ich tatsächlich gar nicht in der Ausführlichkeit, also wie ihn wahrscheinlich Christopher jetzt hat. Das hatte ich auch schon im Vorgespräch erwähnt. Wir waren, wie du sagst, eben vorher nicht Mitglied im Game und auch nicht im Bio. Wir haben uns natürlich schon immer ein bisschen informiert darüber und auch zugehört, was die so machen. Aber jetzt für mich konkret war halt tatsächlich die Fusion jetzt ein Anlass zu sagen, okay, da bewegt sich was. Wir wollten es zum einen unterstützen, die Aktion. Also ich finde es einfach eine klasse Sache, wenn sich zwei Verbände zusammenraffen und sagen, okay, wir müssen fusionieren für die Sache, weil ich hatte den Eindruck, das sei eben für die Sache. Und kann mir eben auch vorstellen, wie schwierig sowas ist. Weil ich meine, es gehen sicherlich Posten dadurch verloren. Manche Leute sind eben dann nicht mehr im Vorstand. Und ich stelle mir so eine Fusion tatsächlich nicht so einfach vor. Also es ist ja nicht umsonst vor 2 Jahren gescheitert offensichtlich. Konkrete Gründe für uns beizutreten waren natürlich einfach die Ziele, die der Game-Verband ausruft. Und die sind ja eigentlich ähnlich wie jetzt der Game-Verband, den es zuvor gab, und auch die Ziele des Bio. Für uns ist natürlich die Förderung wichtig. Wir haben beispielsweise eine bayerische Förderung bekommen in der Vergangenheit. Und ja, man hört es auch von sehr vielen Kollegen, dass einfach sehr viele Studios gerne eine deutschlandweite Förderung hätten und eben nicht eine rein föderale Förderung. Dazu gibt es eine Reihe an anderen Punkten, die für uns eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel Netzwerken. Also wenn du halt irgendwie in einem Verband bist, dann triffst du dich ja regelmäßig, du tauschst dich aus, du hast ja auch ein Mitstimmrecht, wenn du ein ordentliches Mitglied bist. Und gerade bei dem Verband, der irgendwie 100 Firmen der Games-Branche zusammenfasst, ist es einfach essentiell, dass man eben ein Teil des Ganzen ist und eben auch ein Stimmrecht hat und möglicherweise auch kritische Punkte einbringt. Das ist vielleicht im Laufe der Diskussion auch ein bisschen interessant. Das sind so die ersten 2 Gründe. Es gibt noch eine Reihe an anderen. Das können wir im Laufe des Gesprächs ein bisschen beleuchten.
Christopher, du hast ja am Anfang schon gesagt, nein, bisher, zumindest in diesen 2 Verbänden, in dem Metallerverband dann schon, aber in diesen 2 Verbänden nicht Mitglied. Aber scheinbar scheinst du das ja trotzdem auch aufmerksam zu verfolgen. Was hat denn euch in der Vergangenheit oder bis dato jetzt davon abgehalten, euch in einem Verband zu engagieren?
Also als Firma kannst du dich eigentlich, du musst dich irgendwann einen Verband anschließen, weil alles direkt machen mit Politikern oder auch mit Presse zum Beispiel. Damals gab es eben viele Attentate zum Beispiel. Also denkt man Erfurt, Emstetten und Co. Da ging es schon richtig rund. Und damals, als der VOD so sich aufgelöst hat, es gab den Bio dann recht schnell eben. Du hast es ja schon erwähnt. Und es wird eben dann der Game geben. Und wir haben dann gesagt, ja, also wenn, dann passen wir eher in den Bio als Publisher, als Spieleentwickler, der das eben eher kommerziell sieht. Also wir wollen Spiele entwickeln, nicht wegen einer Kunstform, sondern ich will am Ende des Tages auch Geld verdienen damit. Und der Game war immer eher so, ich sag's mal, die Künstlervereinigung, hätte ich jetzt ein wenig frech gesagt. Arm, aber sexy. Und dann hast du eben den Bio gehabt, der war immer der große Publisher, Verband. Da haben wir beide angeschrieben und auch gesagt, du pass mal auf, wir würden gern mal ein bisschen mehr erfahren. Und der Bio hat recht schnell gesagt zu uns, du, mit Mobile Games wollen wir gar nichts zu tun haben. Das hat sich dann gefühlt 1,5 Jahre lang hingezogen. Da waren auch Browser-Games-Entwickler oder Studios noch gar nicht mit dabei. Es hat sich dann irgendwann geändert, weil man gemerkt hat, ui, die verdienen ja auch Geld. Aber dann wollten wir nicht. Also vielleicht kommt da wieder der stolze Franke raus, der sagt, du, ihr wolltet mich damals nicht. Jetzt wollen wir halt eben nicht. Und der Gameverband, das gleiche haben wir auch gemacht, damals noch Stefan Reichert und eben auch noch Malte Beermann am Ruder. Und wir haben gesagt, in einem etwas angedrungenen Zustand in San Francisco auf der GDC, da war das alles noch recht frisch, können wir mitmachen? Dann hat's geheißen, mit Mobile Games wollen wir eigentlich nicht so wirklich was zu tun haben, weil wir waren ja immer die Bösen. Wir haben ja den PC-Markt kaputt gemacht, den Gameboy-Markt und so weiter. Und da hat's dann eben auch geheißen und wir gesagt, du, pass mal auf, okay, jetzt alle Streitigkeiten mal zur Seite. Wir haben dann zu dritt beschlossen, eben die zwei Geschäftsführer, drei Gesellschafter, wir treten jetzt dem Gameboy. Die müssen uns aber bitte ein Antragsformular zuschicken. Und die waren dann 1,5 Jahre lang nicht in der Lage, um ein Antragsformular zuzuschicken für den Gameverband. Eine Rechnung hätte ich ganz schnell bekommen damals. Das wäre kein Problem gewesen. Aber ich wollte natürlich auch wissen, was bekomme ich denn dafür? Und das konnte mir irgendwie keiner sagen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann schauen wir uns anderweitig um. Und wir sind als Bayern, auf verschiedenen Einladungen immer wieder gefolgt, haben uns andere Verbände angeguckt. Und da war unter anderem der Bayerische Metall- und Elektroverband. Und das fand ich irgendwie lustig, weil ich am Anfang gedacht habe, die haben mit uns gar nichts zu tun. Und wie sich so über die ersten Gespräche schnell herausgestellt hat, haben die recht viel mit uns zu tun. Und was immer so ein bisschen vergessen wird, wie mächtig sind Verbände? Aber da können wir gerne danach nochmal näher drauf eingehen. Die haben uns gezeigt, dass der Bayerische Metall- und Elektroverband halt einfach ein bisschen mehr Mitglieder hat und somit auch einfachen Zugang hat zur Politik, wie jetzt zum Beispiel damals der Gameverband oder der Bio, der sich halt wirklich die Zähne ausgebissen hat an der Politik. Das ist jetzt anders und das sieht man auch eben jetzt in der Fusion. Jetzt sind die Leute sich, ich sag's mal, nicht mehr spinnefeind, du hast es ja schon gesagt, da waren Alpha-Tiere, glaube ich, in den Vorständen oder Geschäftsführer, die eben den anderen nicht getraut haben. Und das eine ist der böse Publisher und das andere sind die kleinen Entwickler, die haben überhaupt keine Ahnung. Das Ganze ist jetzt weg. Da sind jetzt eben nicht mehr zwei Alpha-Tierchen da oben an der Macht, sondern haben eben die Fusion, glaube ich, ernst genommen, weil ansonsten, glaube ich, würde es bald anders ausschauen.
Jetzt nochmal eine Frage zu dem Metaller- und Elektroverband. Da sitzen ja jetzt, also ich kenne die genaue Mitgliedsstruktur nicht, aber ich würde jetzt einfach mal vom Namen her schätzen, da sitzen völlig unterschiedliche Unternehmen drin. Also vom wahrscheinlich Kugellagerhersteller vom mittelständischen bis zum wahrscheinlich Meisterbetrieb der Elektroinnung, der halt irgendwie 5 Betriebe hat und da auch beigetreten ist. Die sind da irgendwie organisiert und jetzt sagen die doch dann, Gamesförderung, was soll denn der Quatsch, davon wollen wir doch nichts hören, wir haben ganz andere Themen. Also was habt ihr denn jetzt konkret als Handygames davon in so einem Verband, der sicherlich eine komplett unterschiedliche Mitgliederstruktur hat und vielleicht möglicherweise erstmal intern sich irgendwie drüber einig werden muss, was man denn eigentlich für Ziele irgendwie bei der Politik platzieren muss. Also was habt ihr als Handygames davon, in so einem Verband, der jetzt eben nicht nativ ein Gamesbranchenverband ist, organisiert zu sein?
Ja, das hört sich erstmal immer so, ich sag's mal, abwägig an. Was haben wir mit den Leuten da zu tun? Insgesamt gibt's da über 2700 Mitgliedsbetriebe. Und wie du schon gesagt hast, da gibt's halt eben ganz große. Und einer der großen ist sowas wie BMW, Audi, Siemens. Die sind alle mit dabei. Und wenn man zum Beispiel sieht, wenn ich ein Problem habe, wie zum Beispiel, wie sieht ein Vertrag aus mit unseren Kollegen und das Ganze auch vielleicht noch in Spanisch oder ich brauche mal Hilfe, um eben einen Kollegen aus Serbien in Deutschland zu beschäftigen. Da hatte eben die BIMI, wie soll ich sagen, einfach mehr Erfahrung als jetzt eben, geh mal zum Bio oder geh zum Game und frag mal nach, wie man jetzt zum Beispiel ausländische Kollegen nach Deutschland bringt. Was müssen wir beachten und so weiter. Die haben da ganze Kohorten von Anwälten, die eben einen helfen. Auch das Thema jetzt zum Beispiel Datenschutz und Co. Wir sind dann schon, ich sag's mal, einige Jahre vorher schon darauf aufmerksam gemacht worden, was da auf uns zurollt. Und die haben einfach ganz andere Mittel. Also da würde jeder Spieleentwickler sich danach die Hände lecken, was da an Geldern rumliegt. Und der Austausch mit der Industrie ist riesengroß. Und man muss sich vorstellen, früher war es ja auch zweigeteilt, da war Metall, dann kam plötzlich Elektro dazu. Und die BIME sieht eben als dritten Zweig eben, dass, ich sag's mal, die ganze Technologie mit dazukommt, weil die revolutioniert eben auch den ihr Betrieb. Also egal, ob das BMW ist, Audi, Siemens, all das, was wir tun, Thema Gamification, Industrie 4.0, das sind alles Themen, auf die wir damals schon, ich sag's mal, aufmerksam geworden sind. Und da bringen wir uns ein und die bringen uns auch einen Mehrwert in ein paar anderen Bereiche, weil die Games-Entwicklung alleine, die hat keinen, ich sag's mal, richtig starken Verband gehabt, der eben gegenüber der Politik auf Augenhöhe, ich sag's mal, entgegentreten konnte zur damaligen Zeit. Das wird sich jetzt hoffentlich ändern, weil der Game jetzt, ich sag's mal, beides vertritt. Einmal die großen Publisher und eben auch die kleinen Entwickler.
Wie muss ich mir das dann vorstellen? Dann sitzt man an so einem Treffen dann zusammen und da sitzen die Leute von Audi und BMW und sagen so, ja, hier, sag mal, wie macht denn ihr das mit der Abgasabschaltung und ihr seid doch auch so mit Software und so, könnt ihr uns da helfen? Wir haben da so ein bisschen Problem gerade mit Diesel. Wird dann sowas da auch besprochen?
Also das hört sich mal lustig an. Da geht's auch um, ich sag's mal, nicht um solche Themen, weil zum Cheaten sollen die mal schön selber machen. Aber ja, es gibt zum Beispiel Sache, wir haben jetzt zum Beispiel Pick by Watch ja auch gemacht gehabt. Das ist eben das Know-how, was wir aus der Games-Branche haben, wurde transferiert in die Logistikbereich von eben Großkonzernen. Und man mag das immer nicht so, ja, sehen, aber die Games-Branche ist immer technologisch eigentlich ganz vorne mit dabei. Und die erste Industrie, mit denen andere Industrien auch zusammenarbeiten möchten. Weil mit der ersten Industrie, die das macht, da will keiner zusammenarbeiten, das ist nämlich die Pornoindustrie. Also das heißt, wir sind die erste Branche, die eigentlich immer das ganz coole Spielzeug hat. Egal, ob das Virtual Reality ist, ob das Wearables waren, also eben diese Uhren am Handgelenk, ob das Handys sind, ob das PCs sind, ob das Konsolen sind, ob das Gamification sind und die hören da ganz genau zu und da kommen eben Kooperationen zustande, die vielleicht eben sonst nie zustande kommen würden. Und das hilft natürlich beiden Industrien. Also man muss das immer so ein bisschen, ja, Pionierarbeit sehen, um zu sagen, okay, es gibt einmal auf der einen Seite die Games-Industrie, aber wir sind sowieso schon immer international gewesen. Also das heißt, was jetzt in Deutschland passiert, das ist lieb und nett, aber meine Spiele vertreibe ich global. Wenn der deutsche Staat mich fördern würde, ist das ein nettes Thema. Aber das habe ich die letzten Jahre schon sehr, sehr oft gehört, auch mit dem Thema Digitalisierung und Co. Da warte ich einfach drauf und schaue zu, was denn da passieren möchte.
Du hast ja einige Punkte genannt, die jetzt eher so größere Probleme oder Probleme größerer Firmen irgendwie was angehen, wenn zum Beispiel jetzt Mitarbeiter von Serbien holen, passiert jetzt bei einer Firma in unserer Teamgröße eher selten. Oder jetzt einen spanischen Vertrag brauchen wir jetzt auch eher selten. Siehst du auch für kleinere Firmen da irgendwie Synergieeffekte oder ist das eher für euch, da ihr ja schon ein bisschen größerer Unternehmen seid, Zusammenarbeitsmöglichkeiten?
Also für die BIME, da gibt's eine, ich sag's mal, eine Liste, die musst du abchecken. Du musst einen bestimmten Umsatz haben und du musst bestimmte sozialversicherte Arbeitsplätze haben. Also da fliegt eigentlich gefühlt, glaube ich, dürfen noch 40 Firmen aus der deutschen Branche indirekt da mitmachen und kleinere Unternehmen dürfen da gar nicht mitmachen. Also ja. Das ist schon ein bisschen was Größeres. Wir sind halt eben da reingegangen, weil indirekt uns der Game und der Bio da reingedrückt haben. Weil die uns beide nicht wollten zu der damaligen Zeit. Und wie schon gesagt, sture Frank gesagt hat, naja, wenn ihr uns nicht haben wollt, bringen wir uns halt woanders mit ein.
Ben, das wäre jetzt nämlich auch meine Anschlussfrage so ein bisschen an euch gewesen, weil jetzt ist der große gemeinsame Branchenverband da und da sitzt dann halt irgendwie ein EA drin mit irgendwie, weiß ich wie viel Millionen Umsatz, die halt ein internationales Unternehmen sind, die im Grunde eigentlich nur ihr Interesse darin erstmal sehen, hierzulande halt Games verkaufen zu können. Und ihr sitzt aber am ganz anderen Ende. Ihr seid ein kleiner Entwickler mit irgendwie 8 oder 10 Mann oder so, wenn überhaupt. Und ihr wollt eigentlich erstmal nur entwickeln. Und jetzt hast du ja schon gesagt, da sind ja jetzt irgendwie auf einmal 100 Mitglieder, da ist ja auch die Gefahr relativ groß, dass sich halt dann die großen Massiven durchsetzen und dass die halt ihre Agenda durchdrücken und ihr da eigentlich gar kein Gehör findet.
Ja, nun ja, also ich finde es an sich auch eine sehr spannende Zusammenstellung. Also ich meine, du kannst ja von den Großen ja auch sehr viel lernen und ich glaube, das kann sich gegenseitig auch ein bisschen bereichern. Wenn man sich so die Zusammenstellung des neuen Vorstands anschaut, das ist ja, ich glaube, es ist sogar in der Satzung festgemacht, dass eben kleine Vertreter, also Vertreter von kleineren Firmen dort drin sein müssen, genauso wie auch Vertreter größerer Firmen. Und ich glaube, es kann halt wirklich ein Mehrwert für beide sein. Also wir entwickeln ja nicht nur, um zu entwickeln. Unser Ziel ist ja auch, Spiele zu verkaufen in Deutschland. Und gerade von solchen riesigen Konzernen kann man noch unglaublich viel lernen. Und zum Beispiel jetzt auch von Handy Games. Also ich habe ja auch Kontakt zu Christopher. Und du kannst extrem viel von einer Firma in der Größenordnung eben lernen. Deswegen würde ich mich ja als neues Mitglied des Gameverbands auch freuen, wenn Christopher auch Mitglied werden würde.
Ah, da wird er, glaube ich, die Hölle zufrieren.
Echt jetzt? Also überzeugt dich Christopher jetzt nicht irgendwie so gemeinsamer Verband? Weil du hast ja jetzt schon auch durchaus sehr viele positive Aspekte hervorgehoben mit gemeinsame starke Stimme, findet möglicherweise sehr viel leichter Gehör bei der Industrie. Ich meine, eine Games-Förderung, wenn da eine bundesweite käme, mit ein bisschen Finanzkraft ausgestattet ist und möglicherweise da für Handy-Games auch irgendwie förderungsmäßig was abfallen würde, Stichwort jetzt Prototypenförderung für VR oder so, wo ihr auch gerade da ja aktiv seid, das wäre doch was für euch durchaus auch Interesse sein könnte und dann wäre es ja durchaus sehr positiv, sich da in einem Verband für sowas zu engagieren.
Ja, also man muss immer so schauen, wenn ich in einen Verband eintrete, dann möchte ich auch etwas, ich sag's mal, bewegen. Einfach nur ein Mitglied zu sein, aus dem Alter bin ich auch ein bisschen raus und wir haben uns halt eben entschlossen, bei einem bestimmten Verband zu sein. Das ziehen wir jetzt auch knallhart durch. Ich wünsche dem Gameverband alles Gute. Nur ich glaube immer noch, auch das, was eben schon gesagt wurde, man kann zwar viel von den Großen lernen, aber es gibt eben verschiedene, ich sag's mal, Themen. Jemand, der Browser-Games macht oder PC-Games, macht nicht automatisch gleich Handyspiele. Jemand, der, ich sag's mal, ein Kleiner ist, eben was du eben gesagt hast, Ben, der hat ganz andere Probleme. Der schaut sich um nach Förderung. Ein Bio früher war genau das Gleiche. Also man kann das nicht einfach sagen, wir laufen jetzt gemeinsam alle in eine Richtung. Ich liebe es, das umgesetzt zu sehen, was eben da besprochen wurde. Und du hast es in deinen einleitenden Worten gesagt, es soll ein Neuanfang sein. Den schaue ich gerne zu, aber jetzt einfach sozusagen ja, alles wird anders, das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen, weil die teilnehmenden Personen ja immer noch genauso mit dabei sind. Und ein Ubisoft hat andere, ich sag's mal, Problemchen oder Wünsche an die Regierung, wie eben jetzt zum Beispiel ein Stefan oder eine Linda.
Ben, wie muss man sich denn so die konkrete Verbandsarbeit jetzt vorstellen, also soweit du es jetzt beantworten kannst? Also man füllt da einfach einen Mitgliedsantrag aus und dann kostet es was und dann kriegt man Einladungen zu Verbands irgendwie Treffen, die dann regelmäßig stattfinden? Oder also wie wird denn konkret so Verbandsarbeit gemacht, wenn man sich das jetzt irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann?
Also jetzt mein aktives Teilnehmen am Verband beschränkt sich bisher tatsächlich auf das Ausfüllen des Anmeldeformulars. Aber ich habe mich natürlich schon ein bisschen informiert, unter anderem durch Inside Moin übrigens. und zwar, also es scheint einfach so zu sein, dass die Interessen der kompletten Mitglieder des Verbandes einfach gebündelt werden und man gegenseitig sich abstimmt, was man der Politik vorlegen möchte. Es gibt Mitglieder in dem Verband, Mitarbeiter im Verband meine ich, die regen Austausch mit der Politik haben und die regelmäßig, ich nehme an, Politiker nerven und regelmäßig immer wieder das Thema Förderung auf den Tisch bringen und auf der Webseite gibt es Pressemitteilungen, die vorbereitet werden, Analysen, Statistiken. Das sind für mich einfach alles Dinge, die in meinen Augen Einfluss auf die Politik nehmen und auch nehmen werden. Weil so ein Politiker hat meistens jetzt nicht diese tiefe Kenntnis von der Games-Industrie und muss sich auch irgendwo informieren. Das wird er nicht auf irgendeiner kleinen Webseite machen, sondern das wird er direkt bei einem Verband machen. Und deswegen ist es eben auch in meinen Augen so wichtig, dass es einen Zusammenschluss des Verbands gibt. Weil wenn ich jetzt als Politiker mich intensiv mit einem Thema beschäftigen möchte, dann wusste ich ja vorher nicht, ja, schaue ich jetzt eine Pressemitteilung des Bio nach, schaue ich nach, was der Game-Verband möchte, oder, also die müssen sich doch erstmal untereinander einig werden. Und was ich eben auch selbst mitbekommen habe, ist, dass scheinbar auch die beiden Verbände auch gegeneinander ausgespielt wurden. Was ich mir auch gut vorstellen kann als Politiker. Also,
ich möchte jetzt auch deine Illusion in die Redlichkeit von Politikern nicht zerstören, aber ich glaube, so läuft Politik in der Praxis nicht ab, dass die sich sagen, oh, ich möchte mal was Gutes tun und jetzt schaue ich mal so in die Pressemitteilung rein, was wollen die denn machen, sondern ich glaube, das ist eher so bittstellermäßig. Die sitzen da in ihren Büros in Berlin und
Es muss aber jemanden geben, der die Penetranten nervt.
Ja, genau, aber das ist dann halt Lobbyarbeit. Die sitzen in ihren Büros und dann kommen halt die Verbandslobbyisten und sagen halt, hey, unser Verband würde gern das und das durchsetzen. Und wir haben hier so und so viel 10.000 Mitglieder, das sind ja auch eine Menge Wähler und so. Und schauen Sie mal an, zu Hause in Ihrem Wahlkreis, da sitzt die Firma Handy Games, ja, so und so viele Mitarbeiter und die gehen ja auch alle wählen und so weiter. Und so läuft halt dann Politikarbeit ab. Also ich glaube schon, dass das eher eine Einbahnstraße ist.
Genauso stelle ich mir das vor. Also, und da stelle ich mir das eben so vor, dass wenn du als Politiker von zwei verschiedenen Verbänden angegangen wirst und teilweise die Forderungen nicht die gleichen sind, aber beide irgendwie die Spielindustrie repräsentieren sollen. Also da, das stelle ich mir auch schwierig vor, sich dann für eine Seite zu entscheiden oder überhaupt eine Entscheidung zu fällen, weil als Politiker möchtest du das vielleicht auch gar nicht.
Also ich kann noch ein was dazu sagen. Also der Game-Verband oder das, was früher eben der Bio unter anderem gemacht hat, ist ein bisschen mehr. Also es hat ja auch was mit Aufklärung zu tun, auch mit zum Beispiel, wo wir auch viel mit dem Bio zusammengearbeitet haben, war zum Beispiel auch, wie soll Ausbildung mit eingebracht werden. Da ist der Bio sehr stark gewesen. Also das heißt, den Kontakt zu ganz vielen Universitäten und Hochschulen eben herzustellen und zu sagen, okay, wir wollen als Branche gemeinsam auftreten. Auch wenn man nicht da eingetreten ist in den Verband, kann man trotzdem mit denen zusammenarbeiten. Also es ist nicht so, als ob Handy Games Spinnefeind war mit dem Bio oder mit dem Game-Verband. Also das darf man sich da nicht so vorstellen, sondern da hat man sich auch gegenseitig geholfen. Was aber schade ist, weil du es eben gesagt hast, wie viel Angestellte vertreten der Game-Verband. Und deswegen sind wir unter anderem eben auch da nicht mit eingetreten, weil der Game-Verband wird immer ein kleiner Verband sein. Also das heißt, wie viel Angestellte vertritt denn oder wie viel Wähler? Und es gibt nur eine Möglichkeit, diese Summe nach oben zu ziehen. Und das ist eben, die Spieler zu akquirieren. Also das heißt, hinter uns steht nicht nur die Angestellten, die eben wählen, sondern vielleicht eben auch ein bisschen die Spieler mit reinzubringen. Und dann wäre der Gameverband plötzlich ganz, ganz mächtig und wichtig bei Politikern. Ein anderes Problem war unter anderem, was ich gesehen habe eben jetzt, trotz der genialen Party und wer in der Branche war, hat es ja auch mitbekommen, dass der Game und der Bio zusammengegangen ist. Aber wenn ich einfach nur eine Suche in Google eingebe, und das kann jeder machen, welche Tageszeitung hat denn da drüber geschrieben? Stand das Ganze in der Süddeutschen, in der Frankfurter oder wo auch immer? Nirgends. Das Einzige oder die Einzigen, die darüber berichtet haben, waren eben die spieleaffinen Webseiten oder Medien. Und das ist schade, denn das Ganze, was da gemacht wurde, ist ein Riesenthema, eben den Bio und den Game zusammenzubringen. Und da habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft. Also die erste Enttäuschung, wenn man einfach mal so, ich sag mal, das Lametta und das Glimmer vom ersten Party da wegnimmt, die hat mich schon wieder nicht überzeugt. Und da hoffe ich, dass die Herren und Damen beim Game-Verband eben ein bisschen aufwachen und auch eben, ich sag's mal, an die normale Presse das eben auch so weitergibt.
Das stimmt, da muss ich dir recht geben, weil ich habe auch so ein bisschen rumgeschaut, was gab's denn für Pressereaktionen aus größeren General Interest Medien, wie man immer so schön sagt, also wie du gesagt hast, eine Süddeutsche oder ein Spiegel oder sonst was. Und da war ich auch überrascht. Gut, ich will jetzt nicht verschreien, dass es da irgendwie überhaupt nichts gab, aber tatsächlich habe ich auch jetzt in einer einfachen Google-Suche nur halt in den üblichen Spielemedien was darüber gefunden und aber kein irgendwie Süddeutsche Spiegel oder sonst wie geartetes General Interest Medium hat irgendwie was dieser Verbandsfusion geschrieben, obwohl, wie gesagt, der Spiegel damals zur Auflösung des VUD einen längeren Artikel gebracht hat. Und da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil eigentlich muss man schon sagen, dass der Bio, der Game wahrscheinlich eher nicht so, aber der Bio war schon auch immer so ein Presseansprechpartner. Also wenn irgendwie Magazine, die jetzt nicht aus dem Genre sind, irgendwie zu einem Thema was wissen wollen, sei es irgendwie Marktdaten, Marktzahlen, irgendwie recherchieren wollen oder irgendwie Firmen suchen und sowas, dann war tatsächlich der Bio, das hat er auch so als seine Aufgabe gesehen, der hat ja auch eine Presseabteilung und so, auch das irgendwie als so nach dem Motto, wir repräsentieren die Gamesbranche, wir sind da ein Sprachrohr, aber auch in die andere Richtung, wir benutzen auch dieses Werkzeug der Öffentlichkeitsarbeit und versuchen halt unsere Themen auch in der Presse zu etablieren, also nicht nur in der Politik. Und das ist sicherlich auch eine weitere größere Aufgabe, die halt jetzt ein neuer Branchenverband vielleicht hoffentlich besser erfüllen kann und da einfach noch mehr auch seine Themen in Presse und Öffentlichkeit ja etablieren kann, weil das ist dann natürlich auch wieder was dann die Politik antreibt. Ne? Ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wenn was groß in den Medien irgendwo vorangetrieben wird thematisch, dann ist es sicherlich auch was die Politik sich mal anschaut. Ne? Weil da achten die dann schon auch drauf, dass wir so, ich sage es mal böse, dem Volk aufs Maul schauen. Und das ist halt dann eben oft das, was in der Presse steht.
Genau, und das steht halt eben nicht in der Spielepresse. Und wir sind alle drei in der Spielebereich eben sehr aktiv. Dementsprechend sehen wir auch, boah, die haben sich zusammengetan. Meine ganze Timeline auf Facebook, Twitter, was auch immer für Zeug, war alles voll damit. Aber halt eben der Politiker, der jetzt am Ende des Tages über vielleicht die Förderung abstimmt, der hat davon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gar nichts mitbekommen, weil im Presseclipping, was gerade eben passiert, und wenn das Thema war überhaupt, dann war das der erste Fail vom Gameverband. Und das ist schade, weil da sind ja eigentlich genügend Spieleentwickler oder auch große Publisher und eine eigene Presseabteilung dahinter, die, wie ich finde, das gewohnt waren, anders reinzutun.
Ich bin mir jetzt in so einem Fall zum Beispiel auch nicht sicher, ob das wirklich überhaupt General Interest ist. Weil wenn ich mir überlege, in meinem Freundeskreis, der jetzt nicht mit Gaming zu tun hat, ob das wirklich so ein breiten, wirksames Thema ist, dass sich zwei Verbände zusammenschließen in der Spielebranche, was sehr wichtig ist, also nach wie vor innerhalb der Branche. Ich weiß nicht, ob das wirklich, ich meine, ein Spiegel schaut ja auch darauf, was interessiert denn die Leute, was bringt denn Klicks auf der Webseite, was bringt Umsatz mit Werbeanzeigen. Und wenn ich da realistisch bin, ich glaube, ein Zusammenschluss von zwei Verbänden ist nicht die, für den Durchschnittsdeutschen einfach nicht die Hammermeldung. Die Hammermeldung wäre, es gibt geile Games in Deutschland, es wird dieses Game produziert. Also ich bin da gar nicht so enttäuscht, dass das in der Presse jetzt nicht so ein, in der General Interest Presse jetzt nicht so ein Riesenecho hatte. Ich finde, die Taten danach sind eben wichtig.
Zumindest eine Kurzmeldung, glaube ich, wäre jetzt aber nichts gewesen, was irgendwie auch einem Spiegel oder so einen Zack aus der Krone gebrochen hätte und dafür gesorgt hätte, dass die Klickzahlen massiv einbrechen, weil die Leute sagen, was soll denn der Scheiß da, das interessiert mich ja nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn jetzt irgendwie, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wenn jetzt irgendwie doch Verdi oder sowas war ja auch im Prinzip eine Verbandsfusion, wo mehrere Dienstleistungsgewerkschaften sich zusammengetan haben. Gut, es waren Gewerkschaften, keine Verbände, aber es ist ja im Grunde irgendwie so doch was Ähnliches. Und das war, glaube ich, schon ein Thema, wo groß darüber berichtet wurde. Und wenn jetzt irgendwie in einer anderen Industrie zwei große Verbände, irgendwie die IG Metall mit was weiß ich was zusammen fusionieren würde, glaube ich schon, dass darüber berichtet worden wäre oder würde.
Ja, also in dem Fall bin ich da zum Beispiel schon Realist und sehe halt, okay, wenn jetzt Verdi und IG Metall irgendwie etwas zusammen machen, das ist schon eine andere Größenordnung und betrifft einfach mehr Leute. Und mehr Leute, die einfach wirklich auf Spiegel lesen, haben vielleicht Interesse an dieser Meldung. Und ja, also ich glaube, dass die Fusion schon für uns wichtig als Branche ist und auch für den Endkunden dann irgendwann. Aber die Meldung per se, dass jetzt die beiden Verbände fusionieren, ich kann mir das schon vorstellen, dass es eben einem Spiegelredakteur dann nicht als bahnbrechende Meldung für den Durchschnittsleser eben ist.
Na gut, dann bin ich vielleicht einfach zu naiv und zu sehr in meiner Games-Filterblase verhaftet, dass ich das Thema einfach wahrscheinlich höher hänge, als es tatsächlich ist. Da magst du sicherlich recht haben. Aber Ben, jetzt hast du ja schon irgendwie Förderung angesprochen, was für euch ein wichtiges Thema wäre. Was wären denn so andere Themen, die du jetzt hier, darfst du es jetzt einfach mal straffrei raussagen, die du gerne zum Beispiel mal beim Game platzieren würdest, weil du sagst, das ist was, das brauche ich als kleiner Entwickler. Das ist was, das würde mir in meinem Arbeitsalltag und in dem, wie ich meine Firma führe oder wie wir hier Spiele entwickeln, helfen. Das sind die Themen, die bitte der Game auch dann an die entsprechenden Entscheider oder sonst was herantragen soll.
Ja, also ich meine, Förderung ist tatsächlich schon ein großer Punkt, finde ich. Es muss aber nicht nur die deutsche Förderung sein, sondern ich finde es an sich auch wichtig, dass die Förderung, die es bereits gibt, zum Beispiel in der EU, dass einfach ein bisschen mehr publik gemacht wird. Weil also wir versuchen da sehr transparent zu sein, dass wo wir uns bewerben, um wie viel Budget wir uns bewerben, wie wir das machen. Ich habe zum Beispiel letztens mal einen Livestream gemacht, wie wir unsere EU-Bewerbung fertig machen, wie wir dann Development Gantt Charts zusammenbasteln und so Krams. Und ich persönlich mag das halt sehr gerne, diesen Austausch innerhalb der Branche und das gegenseitig helfen. Und ich finde, es war viel zu schwer, überhaupt darauf zu kommen, dass es diese EU-Förderung gibt. Beim FFF war es ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich. Also das haben wir eigentlich ein bisschen zufällig erfahren über einen Kollegen, der einfach uns das mal abends bei einem Bierchen quasi erzählt hat, dass es das gibt. Und ich sehe das zum Beispiel auch im Rahmen, also zum Themengebiet Förderung, als sehr wichtig an, dass der Gameverband da einfach ein bisschen Werbung dafür macht. Also wirklich aktiv Leute anschreibt, Studios, also da würden mir tausend Ideen kommen, also dass du wirklich beispielsweise aktiv suchst nach geilen Projekten und dir überlegst, Alter, die machen geile Spiele und es scheint aber noch sehr, sehr ungeordnet und nicht professionell genug zu sein, die supporten mir jetzt und gehen mal aktiv auf die zu und sagen, hey, können wir euch kostenlos ein bisschen beraten? Wisst ihr eigentlich, dass es hier Förderungsoptionen gibt? Auf der Webseite sieht man auch sehr viele Informationen jetzt für kleinere Studios. Das finde ich als so ja mittelgroßes Studio eben relativ cool, dass eben auch den Kleinen geholfen wird. Weil wenn ich so an meine Gründerzeit zurückdenke, ich bin so mehr oder weniger in die ganzen Dinge ein bisschen reingestolpert. Und mir hätte sowas sehr geholfen. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich erfahre sowas erst im Nachhinein, wenn es irgendwie irgendein Amt auf mich zukommt und sagt, hey, übrigens, Künstlersozialkasse funktioniert übrigens so. Und ich glaube, da kann eben der Bundesverband auch sehr viel Arbeit reinstecken, dass eben einfach der Start einfach deutlich leichter gemacht wird. Weil die Spielebranche ist sehr schwierig. Also du jetzt als Investor ist die Spielebranche wahrscheinlich nicht die erste Idee, auf die du kommst, wenn du dein Geld multiplizieren möchtest.
Ich finde es übrigens sehr sympathisch, das noch als Ergänzung, dass du mit, wie viel habt ihr, 6 oder 8 Mitarbeiter oder so?
8 Leute, ja.
Genau, dass du sagst, ja, so wir als so mittelgroßer Entwickler und dass für dich noch die Kleinen gibt, die quasi unter euch sind, obwohl ich euch jetzt tendenziell auch eher als so absolut am unteren Ende dann ansehen würde. Jetzt nicht von der Qualität her oder sowas oder so um Gottes Willen, sondern einfach nur so von der Studiogröße und von der ganzen Scope an Spielen, die ihr da entwickelt. Aber
ja klar, also kommt natürlich drauf an, wie du jetzt da alles mit reinnimmst. Wenn du die globale Spieleindustrie nimmst, dann sind wir natürlich ein winzig kleines Licht. Wenn du jetzt irgendwie den bayerischen Raum anschaust, gut, da sind wir schon zumindest eine von 5. Wenn du dir Nürnberg ansiehst, werden wir häufig genannt, wenn es um Konsolenspiele oder PC-Spiele gibt. Da ist halt einfach in der Region gar nicht so viel, was sehr schade ist.
Dann ist es eine Frage, wie man den Maßstab skaliert. Da hast du natürlich recht. In Nürnberg ist wahrscheinlich dann wirklich Pixelmaniacs eines der großen Unternehmen in der Games-Branche, weil es halt auch sonst dann nicht viel gibt. Christopher, bei dich auch nochmal die gleiche Frage. Was wäre denn jetzt sowas, was du irgendwie von so einem Verband einfach für dich und dein Unternehmen sehen wollen würdest, wo du sagst, das muss sich irgendwie radikal verbessern, das muss geändert werden, damit wir hier gute Geschäfte machen können, weil darauf kommt es ja am Ende an, wie du am Anfang gesagt hast.
Also ich glaube immer noch, ganz viele wollen einfach nur die Förderung haben. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das größte Problem von den meisten Firmen hier in Deutschland, weil irgendwo treibt man immer das Geld auf für Games, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ja, es soll eine Förderung kommen, die vielleicht auch, glaube ich, alle Studios mal betrifft, weil die aktuellen Förderungen, auch die Fördersummen, betrifft eher die kleineren Spieleentwickler. Auch die EU-Förderung sind eher normalerweise kleinere Studios, die damit wirklich arbeiten können, also für die das wirklich Geld ist. Wenn ich dann sehe, was bei uns die Produktionen kosten, die sind natürlich ein bisschen anders, weil wir ein paar, ich sag mal, größere Teams haben. Was mir aber wichtig wäre, wäre zum Beispiel was vielleicht den großen Publishern ganz schön wehtun würde und eigentlich dem deutschen Steuerzahler keinen einzigen Cent kosten würde. Und das wären zum Beispiel Spiele made in Germany. Und zwar das auch auf den Portalen durchzusetzen. Das heißt, es gibt die böse Quote zum Beispiel, dass man eben sagt, okay, wenn du nicht die Spieleindustrie in Deutschland als Ubisoft, als EA, als was auch immer förderst, dann hast du halt in den internationalen Slots deine und nicht in den Made in Germany Slots. Das hört sich immer so ein bisschen nach Trump oder so an, aber in Frankreich ist das ganz normal. Da gibt's es auch in der Musikindustrie oder in der Filmindustrie. Da gibt's eben eine Quote, die gibt's in Deutschland nicht. Deutsche Spiele werden in Deutschland eher, wie soll ich sagen, tendenziell eher lieber niedergemacht von der Presse. Und auch von den Portalen ist es eher ein, ich sag's mal, ja, die gibt's auch noch so. Und daran müsste man eigentlich arbeiten. Das kostet keinen einzigen Cent. Ich glaube, an was die auch arbeiten müssten, ist, wie können wir als Deutsche zusammen zum Beispiel auf Messe wirklich vertreten sein. Weil das habe ich in der Vergangenheit bis heute noch nicht verstanden. Ich gehe auf die Gamescom und ich finde einen Bayern-Stand, ich finde einen Berlin-Stand, ich finde einen, was auch immer, NRW-Stand. Das verstehen die Ausländer bis heute noch nicht, warum wir immer auf Landesebene alles fördern. Aber einen richtigen Deutschlandstand, wo dann einfach alle vertreten sind, ist eher selten. Also ich glaube, die Branche muss irgendwann oder der Verband muss irgendwann sagen, okay, wir wollen wirklich ein Ziel, was alle betrifft. Und das ist sauschwer in so einem Verband, weil natürlich auch die großen Publisher immer noch auch richtig Geld da reinstecken. Das darf man nicht vergessen. Und viele gehen halt einfach in den Game-Verband, einfach aus dem Grund oder jetzt eben damals den Bio, weil sie dann einfach den Gamescom-Stand billiger bekommen. Das wäre auch ein Grund für uns, in den Game-Verband einzutreten. Nur für uns ist die Gamescom eben total uninteressant. Dementsprechend war das nie eine Möglichkeit oder wirkliche Interesse dahinter. Aber die sollen sich jetzt erst einmal alle beweisen, sich selbst finden mit den verschiedenen Arbeitskreisen. Und wie schon gesagt, wir haben mit dem Bio recht gut zusammengearbeitet in der Vergangenheit, vor allem Thema Ausbildung, Girls Day und Co. Da waren die richtig gut mit dabei. Und das ist für uns auch so ein Thema, was, glaube ich, in naher Zukunft ein bisschen gestärkt werden soll. Also für mich geht es nicht nur um Geld, sondern eben auch um die Presse zu sensibilisieren, dass es da Spiele aus Deutschland gibt und die eben vielleicht nicht AAA-Qualität haben, aber in der Nische recht gut sind. Und das hatten wir in der Vergangenheit regelmäßig. Also egal, ob das jetzt zum Beispiel im Browser-Bereich war, im Handyspiele-Bereich war, jetzt wieder im VR-Bereich. Da gibt's einige Firmen, die in Deutschland richtig gute Arbeit machen. Aber leider recht schwer ist es auch eben bekannt zu machen.
Kurze Ergänzung noch zu diesen Länderständen. Man muss fairerweise natürlich an der Stelle anmerken, dass es schon diese German Games Industry Booth oder sowas, die gibt's dann halt schon, aber dann halt eher im Ausland. Also nicht auf der Gamescom, sondern die fahren dann halt irgendwie zur Paris Games Week oder zur Joy irgendwas nach Korea. Also zu diesen Messen, die dann halt irgendwie im Ausland stattfinden, da gibt's dann schon Stände, die irgendwie dann vom Game oder vom Bio organisiert wurden, aber da fängt's ja auch schon an, ne? Dass da dann irgendwie die eine Verband reist zu der Messe und macht dann Deutschlandstand und der andere Verband reist zu der anderen Messe, dann musst du erstmal rausfinden, welcher Stand reist eigentlich zu welcher und was bringt mir das und so. Und da glaube ich schon, dass dann halt einfach ein gemeinsamer Verband, der halt einfach gemeinsam entscheidet, So, diese 5, 6, 10, was weiß ich was messen, sind für uns relevant und da organisieren wir einen Stand, da fragen wir vorher ab, da klopfen wir mal an bei allen deutschen Studios oder halt bei unseren Mitgliedern, wer da Interesse hätte und dann können wir dementsprechend auch festlegen, mit welcher Größe wir dort vor Ort vertreten sein sollen und dann gibt's halt einfach German Games Industry Booth oder sowas und dann hat man da was Gemeinsames und kann dann halt auch irgendwie da mit bisschen mehr Wumms auftreten, als wenn da halt jetzt irgendwie jeder seinen einzelnen kleinen Stand organisieren müsste. Und zu der Förderung, es gab ja schon mal, ich glaube, das war tatsächlich noch zu VOD-Zeiten, die Idee, so eine Kulturförderabgabe dann zu machen, wie sie zum Beispiel auch in der Filmindustrie in Deutschland üblich ist. Ich bin, da muss ich dazu sagen, nicht so ganz drin im Thema. Ich habe mir das nur mal grob irgendwie erklären lassen, wie das funktioniert. Aber da ist es wirklich so, dass dort Filmstudios einzahlen, Kinobetreiber, also im Prinzip jeder, der da irgendwie mit dieser Verwertungskette Film was zu tun hat, zahlt da halt dann was ein. Und daraus entsteht dann ein Topf und deswegen hat ja auch die Filmförderung so massiv viel Geld im Vergleich zu jetzt irgendwie Games oder sowas in Deutschland, weil da halt jeder Teilnehmer was einzahlt und daraus werden dann irgendwie neue Projekte finanziert. Und wenn das jetzt zum Beispiel in Deutschland käme, Ben, also wenn man jetzt dir sagen würde, hey, für jedes Chromagan, was du verkaufst, zahlst du 5 Cent Kulturförderabgabe und damit werden dann weitere deutsche Studios entwickelt. Wäre das dann was, was du mit dir machen lassen würdest oder mit deinen Profiten, weil daraus wird ja letztendlich das dann irgendwie bezahlt, weil es daraus rausgeschnitten wird?
Ja, du, also so als kleiner Entwickler ist es halt irgendwie relativ einfach, mit geballter Faust nach oben zu gucken und sagen, die großen Bösen müssen uns jetzt ganz viel Geld bezahlen. Ja, also weil natürlich würden halt große Publisher da deutlich mehr dazu beitragen, als jetzt wir mit unseren Chromagun Sales. Das würde wahrscheinlich ein paar Toilettenrollen bezahlen können dann am Ende des Jahres, wenn es jetzt 5 Cent zum Beispiel pro Kopie wäre. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, an sich finde ich das Modell ganz interessant, aber es macht natürlich den Markt auch schon wieder unattraktiver. Ich weiß nicht ganz genau, ob dann wirklich genauso viel Geld von großen Firmen investiert wird, wenn sie wissen, sie müssen da eine Abgabe zahlen. Es käme einfach auf die Größe der Abgabe drauf an, finde ich.
Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube nicht, dass jetzt ein EA sagt, ah nee, in Deutschland müssen wir irgendwie 5 Cent auf jedes FIFA. Okay, 5 Cent ist vielleicht sogar ein bisschen viel, aber dass die dann deswegen irgendwie jetzt sagen, nee, dann verzichten wir lieber auf die Millionengewinne, die wir mit irgendwie FIFA oder Call of Duty oder Assassin's Creed machen, weil da müssen wir eine kleine Abgabe zahlen. Also das kann ich mir eher nicht
vorstellen. Das würde keiner tun, einfach aus dem Grund, Deutschland ist ein Absatzmarkt. Aktuell will keiner der großen Studios, bis auf vielleicht ein Ubisoft, hier in Deutschland auch wirklich entwickeln. Und eines unserer Hauptprobleme ist einfach, dass die richtigen Publisher um Deutschland einfach einen riesengroßen Bogen machen. Und das wäre unter anderem eben eine Möglichkeit, egal ob das jetzt eben die Kulturabgabe ist, also das heißt die Förderung von anderen Studios, die in Deutschland produzieren, was eben in anderen Bereichen gang und gäbe ist. Oder halt eben, und das wäre die schönere Sache, weil da müsste keiner irgendwie einen Cent abgeben, wenn es eben die Deutschlandquote geben würde. Also Spiele, die in Deutschland entwickelt werden, bekommen zum Beispiel ein Drittel der Promotion-Slots auf Steam, müssen halt eben, wenn die in Deutschland verkaufen, im deutschen Markt, von deutschen Entwicklern sein. Dann hätte ein Electronic Arts zum Beispiel ganz schnell Interesse, in Deutschland ein Studio aufzubauen, weil der Absatzmarkt viel zu wichtig ist, um nicht eben in diesem Bereich auch mit dabei zu sein. Aber, und das ist eben eines der Probleme, beim VDU wurde das sehr, beim VOD wurde das sehr abgelehnt, weil eben das die großen Publisher gesagt haben, bin doch nicht blöd und will in Deutschland dann entwickeln. Dann entwickle ich doch lieber irgendwo, wo es billiger ist. Aber uns fehlt halt eben in Deutschland viele größere Entwicklungsstudios und ich glaube, ansonsten werden wir echt bald armselig dastehen, weil kein Mensch mehr in einer bestimmten Größenordnung mehr in Deutschland entwickeln wird. Und nur als wir verkaufen nur noch ausländischen Kram, so wie in der Filmindustrie auch, dann kommen zwar die großen Blockbuster, aber die deutsche Branche hat es eben geschafft, über die Förderung zum Beispiel auch Filme aus Deutschland in die Charts reinzukriegen. Ohne die Förderung wird es einen Fuck you Goethe und Co. gar nicht geben.
Und was in der Filmbranche natürlich auch passiert ist, ist, dass natürlich die großen Filmverleihe dann sagen, naja, also wenn wir schon so eine Kulturförderabgabe zahlen müssen, dann holen wir uns die halt auch selber zurück, in Anführungsstrichen, und produzieren dann in Deutschland Filme, die sich für diese Kulturförderung dann qualifizieren und holen uns dann halt einfach einen Teil dieser Gelder zurück. Also dann wird halt irgendwie ein Teil von einem Film
in Amazon produziert oder nette, kleine, halbnackte Mädels, die rumhüpfen im späten Berlin. Ja.
Genau.
Und das ist eben eine Sache, da ist eben die Frage, ist der Verband in der Lage, das, ich sag's mal, in naher Zukunft durchzusetzen, weil auch in der Filmbranche ist es ja üblich, dass zum Beispiel auch die Fernsehsender damit einbezahlen. Jetzt muss man sich mal ein bisschen weiterdenken. Würde ein Steam, ein Google Play, ein Mediamarkt da auch mit einbezahlen in die Spieleförderung, wäre das überhaupt kein Problem. Aber aktuell bezahlen die eben da gar nicht ein und dementsprechend sind auch die Beträge, die aktuell in diesen Förderungen drin sind, sehr gering. Wenn ich in den Film-Fernsehfonds zum Beispiel angucke, da investiert halt zusätzlich noch der Bayerische Rundfunk rein, was auch wieder Steuergelder am Ende des Tages sind, oder meine GEZ-Gebühren. Und die finanzieren zum Beispiel auch Filme, die dann nur auf Sky ausgetragen werden. Also da muss ich einfach sagen, ich glaube, der Verband muss da eben ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht so ein bisschen, ja, die Games-Branche soll mal selber ihren, ich sag's mal, ihr Ding damit bezahlen. Da muss man auch als Endkunde aufpassen, ob ich nur noch Spiele aus Amerika haben möchte mit irgendwelchen Lootboxen. Weil das gefällt ja auch wieder den Endkunden nicht. Es gibt genügend Spiele, die aus Deutschland kommen, die richtig gute Qualität haben und auch noch zum fairen Preis verkauft werden.
Christopher, ich habe eine kleine Frage, und zwar zu dem Quotenvorschlag. Du siehst es so, dass Valve zum Beispiel ein Drittel der Spiele in Deutschland aus Deutschland anbieten müsste, oder wie? Oder promoten?
Ja, das ist so wie zum Beispiel Radiosender in Frankreich. Die haben eine bestimmte Quote, da muss eben x Prozent französische Musik sein. Wenn du einmal nach Frankreich gehst, wirst du das recht schnell mitbekommen. Das Gleiche gibt's auch bei bestimmten Staatsfernsehen, die eben Produktionen aus zum Beispiel Bayern, dann gibt's eben im Bayerischen Rundfunk, wirst du eher Filme finden, die halt eben auch nur ein Bayer versteht, nicht einmal die Franken mehr. Dementsprechend gibt's da eben diese lokalen Sachen und das hat auch wieder was mit Kultur zu tun. Möchte ich Spiele aus Deutschland wirklich fördern, ist das eine Möglichkeit, das zu tun. Ob das jetzt eine Ein-Drittel-Regel ist, ob das eine Ein-Zehntel-Regel ist, ist vollkommen egal. Die andere Möglichkeit ist natürlich, was Geld kostet, ist einfach pro verkaufte Einheit von einem Spiel geht x Prozent in einen Fonds, der eben für Spieleentwicklung in diesem Land genutzt wird. Und das ist auch jetzt nichts wirklich Dramatisches, weil da profitiert auch wieder jeder Spieleentwickler, der hier in Deutschland produziert. Das heißt auch ein Electronic Arts zum Beispiel oder ein Ubisoft, die eben dann hier Arbeitsplätze schaffen, investieren wieder in die Produktion und somit hast du plötzlich von heute auf morgen einen florierenden Standort, weil die großen Publisher aktuell, wir hatten noch große Publisher-Verträge. Wenn ich überlege, wo wir angefangen haben mit Spieleentwicklung vor, oh Gott, über 20 Jahren, da gab es noch große Publisher hier in Deutschland. Die haben auch echte Budgets ausgegeben. Wenn ich heute in den Markt gucke, fehlen ja genau eben diese Publisher. Wir sprechen das ja häufig an, wo die Probleme sind, bei Talk in der Alm zum Beispiel. Da haben wir eben ganz viele Entwickler. Letztens hatte ich den Jan Theisen, der mir erzählt, er sucht aktuellen Publisher, der für seinen neuen Steampunk-Game, der sagt, er braucht insgesamt ungefähr 3 Millionen an Budget. 1 Million hat er aktuell selber, die er eben auch vorfinanziert. Er hofft, dass er mit einem Kickstarter auch noch Geld einsammelt und eigentlich sucht er dann nur noch Gelder von einem Publisher in der Höhe von 1-2 Millionen Euro und dann wäre das Spiel fertig. Die aber heutzutage über einen Publisher zu finden, ist gefühlt heikel, hätte ich jetzt einfach gesagt. Weil es gibt eben keine Publisher mehr, weil eben gefühlt auch Deutschland natürlich, weil eben immer weniger Studios auch irgendwann ihr AAA-Status verloren haben. Weil es gibt nicht mehr so viele AAA-Studios hier in Deutschland, die überhaupt ein AAA-Produkt stemmen können. Wir sind jetzt schon abgefallen auf AA-Produkte, da gibt's immer wieder irgendwelche netten Überraschungen, aber AAA tun wir uns sehr schwer und wenn wir das Know-how komplett verlieren, glaube ich, werden wir es auch nicht mehr so schnell wieder zurückfinden.
Kurzer Einwurf, Jan Theisen, King Art Games, der ist da Geschäfts- oder Co-Geschäftsführer und Creative Director. Das ist nur an der Stelle ein kleines Studio, also so klein sind sie gar nicht mehr, aber aus Bremen. Und die machen aktuell dieses Iron Harvest oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. So.
Genau, Iron Harvest ist das Spiel. Ja. Total geniales Spiel. Aber wenn die eben jetzt zum Beispiel aus so einem Fonds 1,5 Millionen zum Beispiel kriegen würden, würden die das Spiel durchfinanziert haben. Und 1,5 Millionen hört sich viel an, aber wenn man einfach von jedem FIFA einfach nur, wie du sagst, ob es jetzt ein Fünfle, ich würde sogar sagen, ein Euro bei Vollpreisprodukt, ne, hernehmen, oder halt eben, wenn wir sagen, die produzieren das, dann finden die auch eine Bank, weil eben ein Zehntel der Promotion-Slots zum Beispiel oder ein Drittel der Promotion-Slots an deutsche Unternehmen gehen. Dann kannst du auch sicher sein, dein Produkt wird gesehen im Markt. Und dann macht das Ganze auch Sinn. Und das muss sich einfach nur immer der Kunde überlegen, ob er das möchte.
Also ich sehe keine Quote kommen in Deutschland. Ich glaube, wenn du jetzt auch Frankreich als Beispiel bringst, das ist ja tief in der Kultur verankert, dass so, dass selbst ein Franzose, der Englisch und Französisch spricht, wenn du ihn auf Englisch ansprichst, antwortet er halt auf Französisch. Das ist in meinen Augen einfach in Deutschland ein bisschen was anderes. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Politiker den Vorschlag bringen würde und versuchen würde, tatsächlich ernsthaft umzusetzen, Valve zum Beispiel zu zwingen, einen gewissen Prozentanteil ihrer Games aus Deutschland anzuzeigen. Also klar, wir würden davon profitieren etc., aber ich halte das persönlich, diese Quotenregelung, einfach für nicht realistisch.
Ist halt immer ein schwieriges Thema, ne? Weil du greifst ja damit in den Markt ein, dann hast du in Deutschland dieses Kulturproblem, dass wir uns ja eh auch aus historischen Gründen immer etwas schwer tun, unsere eigene Kultur irgendwo dann irgendwo anbringen zu wollen. Das ist immer etwas, was ein bisschen einen faden Beigeschmack hat, ne? Aus historischer Sicht. Dann kommt halt noch dazu, dass solche Forderungen dann meistens immer aus, sagen wir mal vorsichtig formuliert, eher rechten politischen Ecken kommen, mit so, hier, wir brauchen auch eine Quote für deutsche Volksmusik im Radio und so. Und deswegen ist sowas halt eher immer verpönt. Also schaut sich nur die Leitkulturdebatte die dann immer regelmäßig kommt und dann auch meistens eher nur mit Häme und Gelächter drauf reagiert wird. Also das heißt, das Thema ist halt auch so in der öffentlichen Debatte so ein bisschen verbrannt, um da sowas zu bekommen. Und dann kommt da der nächste Aspekt dazu, dass es halt dann auch irgendwie schwierig sein wird, wahrscheinlich ein US-Unternehmen dann da zu sowas zu zwingen, weil man muss sie wahrscheinlich zwingen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das freiwillig machen, aber wir sind grundsätzlich so ein bisschen vom Thema schon fast abgekommen, weil das sicherlich alles Aufgaben sind, die der neue Verband dann jetzt vor der Brust hat. Also das sind sicherlich ja auch Mammutaufgaben, die jetzt anstehen, um sicherlich den deutschen Games-Markt so ein bisschen voranzubringen. Also ich verfolge das jetzt auch selber mit großem Interesse, weil ich es auch irgendwie ganz interessant finde, weil ich jetzt selber noch nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Also natürlich klingt das im ersten Moment erstmal toll. Geil, ein Verband, da sind alle Unternehmen drin, die irgendwie Games machen, super, eine gemeinsame Stimme. Mensch, die können mal richtig auf den Tisch hauen in Berlin und dann passiert das alles, was die haben wollen. Aber ich sehe halt auch natürlich die andere Seite, nämlich, dass da halt völlig unterschiedliche Unternehmen drin sind, die ganz unterschiedliche Interessen dran haben. Und wie gesagt, ist jetzt ja nicht nur EA, sondern auch Activision oder Nintendo oder sowas, die ganz andere Interessen haben. Wir haben jetzt immer nur EA rausgepickt, als jetzt dann wirklich halt mal ein Pixelmaniacs, die dann doch am anderen Spektrum der Mitgliedergröße stehen, was jetzt das angeht. Und da weiß ich eben auch nicht, wie sich das entwickelt. Also ob man dann nicht vielleicht irgendwie in einem halben Jahr sagt, naja, war jetzt irgendwie, oder sagen wir mal, vielleicht ein halbes Jahr geben wir ihn noch, aber sagen wir mal, jetzt irgendwie in 2, 3, 4, 5 Jahren sagt, naja, irgendwie war es jetzt doch nicht so die tolle Idee, jetzt haben wir da zwar einen Verband, aber da setzen sich trotzdem die Großen durch und sie haben es nicht geschafft, diese Themen da irgendwie so unterzubringen.
Das, wir werden das ja recht schnell sehen. Also ich glaube, die nächste Diskussion, die aufkeimen wird, wird eben das Thema Glücksspiel sein, wird das Thema Lootboxen sein und es wird wahrscheinlich ein Ben genauso wenig treffen wie mich, weil wir haben keine Lootbox in unseren Spielen. Aber das wird ein riesengroßer Teil der nächsten Diskussion auch unter anderem mit der Regierung sein.
Da gab es ja zum Beispiel dann auch schon eine Pressemeldung, die...
Genau, komisch, ne? Hat's dich betroffen?
Nee.
Und ganz viele von denen, die bisher in Deutschland entwickeln, hat's überhaupt nicht betroffen. Und das ist eben das Problem bei so einem Verband. Wir müssen da wirklich aufpassen, dass das eben sich nicht wieder irgendwann in naher Zukunft zerstreitet. Jetzt ist erstmal die große Euphorie. Ich habe immer gesagt, bei dem, es gibt ein Bild, was kursiert über die Zusammenarbeit, und da ist, glaube ich, der Ralf mit drauf, auch so ein Franke, so ein komischer, von Ubisoft, und die Linda. Und die schneiden einen Hochzeitskuchen an. Und in Franken sagt man immer, derjenige, der die Hand oben hat, der hat die Hosen an in dieser Heirat. Einfach mal auf das Bild gucken und dann wisst ihr, was ich meine damit.
Man muss vielleicht kurz noch für die Hörer ergänzen. Also der Ralf, wie du ihn immer nennst, das ist der Geschäftsführer von Ubisoft Deutschland. Und die Linda, die ist die Geschäftsführerin, glaube ich, oder zumindest arbeitet sie für ein Studio, das sich Evil, nicht Within, sondern, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
Evil Good.
Evil Good, genau, so rum. Gott, ist das peinlich.
Linda Kruse.
Linda Kruse, genau. Das sind die zwei. Und das eben jetzt sind natürlich dann auch die beiden Extreme, ne? Also der Geschäftsführer eines weltweit tätigen Publishing-Konzerns, der in Deutschland irgendwie dann dieses Unternehmen vertritt, und natürlich die Linda dann am anderen Ende als kleiner, in Anführungsstrichen, deutscher Entwickler. Und das sind natürlich dann auch die zwei Pole, die dort vertreten sind. Gut, also ich fand es eine sehr spannende Diskussion, weil ich finde, jeder hat da auch irgendwie berechtigt irgendwie Gründe vorgebracht, warum er sich diesem Verband irgendwie jetzt nicht anschließen will, warum sich das auch durch die Fusion nicht geändert hat. Genauso legitim und akzeptabel finde ich es aber auch, Ben, an deiner Stelle zum Beispiel jetzt zu sagen, ich habe da jetzt den Grund gesehen, beizutreten. Ich habe da jetzt Hoffnungen, dass da irgendwie meine Interessen vertreten werden. Und für mich war das jetzt ein guter Zeitpunkt. Und uns allen, glaube ich, bleibt nicht mehr übrig, als das Beste zu hoffen und jetzt einfach mal den Verband machen zu lassen. Und dann müssen wir halt mal schauen, ob wir dann vielleicht in ein paar Jahren unsere Meinungen irgendwie beibehalten können oder ändern müssen, je nachdem, was der Game dann für Arbeit macht.
Oder eine Scheidung.
Wieder meinst du, dass es dann wieder zwei Verbände gibt?
Ach, du Pessimist.
Nein, ich bin ehrlich. Ich habe es halt eben schon einmal gesehen. Also, und die, es ist immer noch aktuell. Es ist eine Hochzeit. Die Hochzeitsnacht ist vollbracht. Und jetzt geht's eben ins Daily Business über. Und ich glaube, der Gameverband wird sich jetzt, glaube ich, erstmal beweisen müssen, nicht nur gegen uns, sondern auch eben gegen die Politik, weil es steht jetzt aktuell einige wichtige Sachen an, unter anderem auch der DCP, weil auch da möchte ja, dass die Regierung hat ja da schon ein bisschen was bekannt gegeben, dass sie auch wieder uns als Branche herannehmen möchte und uns in die Pflicht ziehen möchte. Also ich bin da echt gespannt, was da passiert in nächster Zeit.
Ich auch, und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Wunderbar, dann danke ich euch beiden, dass ihr euch da die Zeit genommen habt. Christopher, dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit Handy Games. Wir haben ja hier auch schon Spiele von euch besprochen, zum Beispiel die Townsman, die jetzt demnächst auch auf Switch und VR kommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Townsman VR ist was ganz Neues, also total Neuentwicklung. Und für die Switch bringen wir eine extra Version heraus, die wir auch komplett überarbeitet haben. Aber ja, wir haben ein extremes Feuerwerk dieses Jahr an neuen Spielen. Ich glaube, man kann da recht viel sehen, in welche Ecken, und Switch ist wirklich nett. Also ich glaube, das kann der Ben auch bestätigen.
Absolut, ja. Gerade auch für Teamgrößen in unserer Region. Das ist eine klasse Sache auf jeden Fall.
Wunderbar. Dann, ihr arbeitet bei den Pixelmaniacs an Can't Drive This aktuell, was ein irrwitziges Koop-Spiel ist von allem, was ich bisher so davon gesehen habe. Und da wünsche ich euch natürlich auch viel Glück und viel Erfolg. Und magst du jetzt noch verraten, was das nächste große Projekt ist?
Nach Can't Drive This kommt Escape the Loop. Das ist auch das Projekt, wofür jetzt eben die EU-Förderung eingereicht haben. Und parallel, das hast du vergessen zu erwähnen, arbeiten wir noch am grandiosen Quomagan für PSVR.
Stimmt, ja.
Controller, gibt's gar nicht viele Spiele derzeit. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird.
Stimmt, das habe ich damals sogar bei euch, als ich zu Besuch war, war das gerade relativ frisch. Da war nämlich die VR-Brille schon so gehangen. Ihr hattet die irgendwie fixiert vor einem Rechner, und dann konnte man da so reingucken, wie so ein, ja, wie diese Dinger, die man so an bekannten Punkten hat, wo man dann so durchschauen kann. Diese, wie heißen diese Ferngläser, die so fest fixiert sind. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, aber ist das, ich meine, so sah das so ein bisschen aus, weil die Brille nicht frei beweglich war.
Genau, also das hilft einfach beim Debuggen, dass man sie nicht immer aufsetzen muss und wieder runtersetzen. Das, wenn du es 20 Mal am Tag gemacht hast, dann nervt es irgendwann.
Dann nervt's. Gut, alles klar. Dann euch, wie gesagt, viel Erfolg bei allen Projekten. Wir behalten auch den Game mit einem Argusauge im Blick, was dort passiert. Und schauen wir mal, ob wir vielleicht in einem Jahr oder so nochmal gucken und nochmal neues Fazit ziehen, was seitdem passiert ist und was die Fusion gebracht hat. Damit bleibt mir zu sagen, euch vielen Dank und einen schönen Tag und Servus und Adela, damit wir noch auf eine fränkische Note enden.
Servus. Servus.
Ciao.
Ciao.